ARD.
Ich bin Carsten Möbius, Wissenschaftsjournalist, und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute, warum wird man Terrorist? Ich frage mich immer, was geht denn in Menschen vor, die mit Autos in Weihnachtsmärkte rasen? Die bewusst Kinder, Mütter und Väter, Omas und Opas töten, die mit Sprengstoffgürteln auf Flughäfen oder Bahnhöfen unvorstellbares Leid anrichten, die mit einem Messer wie in Aschaffenburg sogar auf ein kleines, unschuldiges Kind losgehen. Und jedes Mal, wenn sowas passiert, bin ich fassungslos, wirklich fassungslos, voller Unverständnis, Traurigkeit und auch Wut. Und ich hoffe immer, dass meinen Lieben sowas nie passiert. Mittlerweile ist es sogar schon so weit, wenn ich ins Kino gehe, auf ein Konzert oder auf den Weihnachtsmarkt oder in ein Flugzeug steige, dass ich mich bei dem Gedanken erwische, hoffentlich passiert nichts. Hoffentlich geht alles gut. Letztlich haben mich genau diese Gedanken dazu gebracht zu fragen, wer macht sowas und warum? Warum wird man Terrorist?
MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt.
Sie haben es also geschafft, die Terroristen. Sie haben es bei mir geschafft, dass sich so ein Gefühl ins Hirn eingebrannt hat, es könnte was passieren. Wenn ich meine Töchter verabschiede, wenn sie in ein Konzert gehen, wenn ich in ein Flugzeug steige oder auf ein Volksfest gehe. Sie kennen mich nicht, die Terroristen. Und trotzdem würden sie mich und meine Familie liebend gern umbringen, wenn ich zufällig da bin, wo der nächste Anschlag stattfindet.
Bei terroristischen Anschlägen sind halt zivile Opfer das, was erwünscht ist. Es sollen möglichst viele Personen verletzt werden, es sollen möglichst viele Personen getötet werden.
Das ist Dr. Christine Weber vom Zentrum für Kriminologische Forschung Sachsen. Sie sagt, hinter Terror steckt immer auch die Idee der Macht. Soll heißen, wir haben euch in der Hand. Ihr werdet uns nicht los. Wir sind immer da und überall. Ihr könnt euch nicht sicher sein.
Sodass gesagt wird, wir haben hier die absolute Macht, wir können über Leben und Tod bestimmen.
Und jetzt kommt das, was mich bei der Beschäftigung mit diesem Thema so ratlos zurücklässt. Terror ist genau das Gegenteil von Macht, Einfluss und Stärke. Hinter den Drahtziehern stehen am Ende letztlich verzweifelte, sinnsuchende und verirrte Seelen, in denen der Hass ein Zuhause gefunden hat. Da ist es völlig egal, ob ein Rechtsextremer in einer Shisha-Bar ein Blutbad anrichtet, ob ein Islamist mit einem Auto in einen Weihnachtsmarkt rast oder die Rote Armee-Fraktion, die RAF, den Arbeitgeberpräsidenten Schleyer ermordet. Biografien von Attentätern sind so unterschiedlich wie die Motive. Aber eins haben sie alle gemeinsam, sagen Christine Weber und der Psychologe Dr. Klaas Pollmanns von der TU Chemnitz.
Dass man Kränkungen erlebt, dass man eine Ungerechtigkeit gegenüber der eigenen Gruppe empfindet und sich dann in bestimmte Milieus hineingibt oder eben erst dann die Möglichkeit besteht, dass man empfänglich wird für Nachrichten von Rekrutierern.
Beispielsweise vorher war ich in Anführungsstrichen der Loser, ich habe mein Leben nicht auf die Reihe gekriegt und jetzt habe ich diesen einen Kumpel und dann kommt eine Ideologie daher, sei es jetzt die dschihadistische oder halt auch die rechtsextremistische Ideologie, und wenn du dich da dran hältst, dann kriegst du dein Leben wieder auf die Reihe.
Pollmann spricht von Rekrutierern. ARD-Terrorexperte Michael Götschenberg wird sie gleich Operator nennen. Sie sind das Bindeglied zwischen Terroristen und Terrororganisationen. Manchmal Geheimdiensten oder sogar Staaten, die andere mit Terrorakten destabilisieren wollen. Diese Operator sind ganz gezielt auf der Suche nach Menschen, die zu Attentätern werden könnten. Sie suchen nicht nur in Gotteshäusern, auf Dorffesten, in Jugendclubs, beim Verteilen von Flyern, sondern auch im Internet nach Opfern. Und die angesprochen werden, die sind völlig ahnungslos, wer sich da gerade anfängt, um sie zu kümmern.
Also am Anfang steht das Gefühl, da ist jemand, der interessiert sich für mich. Der holt mich da ab, wo ich bin. Der geht auf meine Bedürfnisse ein. Der begleitet mich emotional. Das ist so eine Art Mentor. Und die Personen merken mit ziemlicher Sicherheit nicht von Anfang an, worum es hier eigentlich geht.
Wie gesagt, man kann sie als suchender und unverstandener Mensch überall treffen, beispielsweise in Moscheen. Ich nehme das Beispiel nur, weil gerade der islamistische Terror sehr präsent ist. Oder plötzlich taucht eine Antwort unter einem Post auf in der Ego-Shooter-Community, in dem man geschrieben hat, man müsste hier mal richtig aufräumen. Plötzlich steht da, Ich sehe das genau wie du. Besuch doch mal die Seite unserer Bewegung. So könnte es anfangen. Und so beginnt es immer öfter, und zwar im Netz. Allein zu Hause, im Kinderzimmer, als Teil einer virtuellen Community. Egal ob rechts, links, islamistisch, wer im Netz sucht, der findet. So unter dem Motto:
Wenn ihr euch dazu berufen fühlt, den gleichen Weg einzuschlagen, dann macht das. Im Sinne von so einem Do-it-yourself-Terrorismus. Jeder kann teilnehmen, auch wenn er sich jetzt nicht zu einer gesamten Gruppe zugehörig fühlt. Und der Islamische Staat hat beispielsweise auch Anleitungen herausgegeben, wie man terroristische Anschläge durchführen kann, welche Tatmittel man nutzen sollte, wie man Menschen lebensbedrohlich verletzen kann, wo man hinstechen muss. Man weiß, welche Ideologie einem zusagt, und dementsprechend kann man sich diese Bausteine seiner eigenen Ideologie halt auch einfach zusammenbauen.
Das passt genau zu der Einschätzung von ARD-Terrorexperten Michael Götschenberg.
Die Zahl derer, die sich radikalisiert haben, ohne jemals Kontakt gehabt zu haben mit einer Terrororganisation oder auch nur in einer radikalen Moschee gewesen zu sein, die Zahl dieser Leute, die das alles mit sich alleine ausgemacht haben, die nimmt ganz eindeutig zu. Wenn wir uns anschauen, was es für Fälle gegeben hat in den vergangenen Jahren, dann stellt man fest, dass Attentäter oder mutmaßliche Attentäter immer jünger werden. Wir haben es häufig mit Teenagern zu tun, die ideologisch ja auch gar nicht gefestigt sind und die deswegen auch eine leichte Beute sind für Terrororganisationen.
TikTok, sagt Götschenberg, ist so eine Plattform, auf der Radikalisierung oft beginnt. Emotionale Bilder von schicksalhaften und furchtbaren Ereignissen, von himmelschreiender Ungerechtigkeit, inklusive dem Austausch mit Gleichgesinnten. Das Triggerthema im Moment sind die Bilder und die Schicksale aus dem Gazastreifen.
Die Situation in Gaza ist im Moment das Triggerthema schlechthin. Islamistische Terrororganisationen setzen auch deshalb ganz gezielt auf dieses Thema, weil die Lage in Gaza sich für islamistische Propaganda besonders gut eignet. Das Leid der muslimischen Geschwister ist dort mit sehr starken Bildern sehr gut nachzuvollziehen und führt eben dazu, dass Muslime weltweit stark emotionalisiert werden, stark mobilisiert werden.
Terroristen werden also immer jünger. Immer öfter werden auch psychische Erkrankungen diagnostiziert. Und so tragisch das ist, eine Entschuldigung oder eine Relativierung für Terror darf sowas nicht sein. Vielleicht geht's als Erklärungsversuch durch, aber maximal.
Für die Bevölkerung ist es am Ende egal, aus welcher Motivation heraus jemand gehandelt hat. Ob es ein politisches Motiv gab, ob es eine islamistische Motivation gab oder ob jemand einfach nur psychisch krank ist. Da zählt das Ergebnis, da zählen die Toten, die es möglicherweise gegeben hat. Es gibt auch gerne den Vorwurf, wenn man auf psychische Erkrankungen verweist, dass man ja nicht sagen möchte, dass das eine islamistische Motivation war, dann heißt es, ah ja, natürlich, der war wieder psychisch krank.
Psychisch labile und vielleicht auch kranke Täter sind das eine. Immer sind Terroristen ein Rädchen in einem größeren Getriebe, Teil einer Ideologie, einer Religion, einer Vision, die für sie wertvoller ist als mein Leben, als das Leben meiner Frau und das Leben meiner Töchter. Nach den vielen Anschlägen kurz vor der Bundestagswahl hat mich meine Tochter gefragt, ob hinter den vielen Anschlägen unmittelbar vor einer so großen Wahl mehr stecken könnte. Beispielsweise die Absicht, das Wahlergebnis zu beeinflussen. Eine Frage, die viele von uns hatten und vielleicht sogar noch haben, auch die Geheimdienste. Es gibt immer wieder Vermutungen, neue Recherchen, aber eben keine Beweise.
Meine Erklärung wäre, und das ist auch das, was ich aus dem Sicherheitsapparat höre, ist, wir haben es hier vermutlich damit zu tun, dass Menschen mit einer psychischen Auffälligkeit, einer psychischen Erkrankung sehr wohl mitbekommen, was ein solcher Anschlag auslöst in Deutschland. Die mediale Befassung damit, die große gesellschaftliche Betroffenheit. Und dass das solche Personen triggert. Und wir wissen aus der Vergangenheit, dass Anschläge dazu führen, dass andere Menschen sich ermutigt fühlen, auch einen Anschlag zu verüben, aus welcher Motivation auch immer.
Ein Anschlag macht also einen nächsten wahrscheinlicher. Trittbrettfahrer ist die Formulierung, die dann immer fällt. Es ist immer auch eine Art Terrorinszenierung, um eine möglichst große Öffentlichkeit zu erreichen. Das alles, was ich gesagt habe, das leuchtet mir grundsätzlich ein. Rein logisch, rein rational. Was mir aber nach wie vor völlig unverständlich bleibt, ist, wie kann Hass so groß werden, so unendlich groß, dass man beschließt, Menschen zu töten und selbst sein eigenes Leben herzugeben.
Und das ist am Ende auch das zentrale Problem, das wir alle haben, das auch ich, der sich viel damit beschäftigt, am Ende immer noch hat, wirklich verstehen zu können, wie man an so einen Punkt kommen kann.
Hat es euch gefallen? Gibt es vielleicht sogar was zu meckern oder vielleicht sogar eine neue Idee für ein neues Thema? Schreibt an großefragen@mdr.de. Die Adresse steht auch unten in der Podcast-Beschreibung.
Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR-Wissen-Podcast von und mit Carsten Möbius. Produktion Evelina Badowska.